In Jesu Namen, Amen. Als Gastarbeiter aus dem Württembergischen grüße ich Sie heute Morgen aufs Herzlichste. Es ist mir eine Ehre und Freude, mit Ihnen diesen Gottesdienst zu erleben, diesen Gottesdienst zu feiern. Gestatten Sie mir zum Anfang die Frage: Was ist denn dran? Was ist denn heute dran? Die einen sagen, Bildung ist dran. Mit ein bisschen Herzensbildung ist kein Blumentopf zu gewinnen. Es braucht eine 9- bis 13-jährige Schulbildung, 3- bis 6-jährige Berufsausbildung. Und wer dann meint, am Ziel seiner Träume zu sein, der täuscht sich gewaltig. Dann kommt Fortbildung, Weiterbildung. Nur der Fortgebildete und Weitergebildete ist im Sinne des modernen Bildungsangebots der Gebildete und liest die Bildzeitung. Bildung, Bildung ist dran. Und die anderen sagen, Bewegung ist dran. Bewegung mit ein bisschen Spaziergang ist im Kreislauf kein Schnippchen zu schlagen. Es braucht morgens ein paar Kniebeugen, braucht mittags ein paar Züge in der frischen Luft und abends ein Jogging durch den Wald, Sportausrüstung, Turnschuhe und richtiger Sportanzug gehören nicht zum Luxus. Bewegung ist einfach dran. Und die Dritten, die sagen, Erholung ist dran. Relaxing. Richtiges sich ausruhen, sich fallen lassen. Am besten, dass man die Vorhänge zuzieht, eine Isomatte auf den Boden legt, sich flach legt, tief durchatmet und eine Disc mit Musik zum Ruhestil auflegt. Relaxing ist dran. Und die Vierten sagen, nee, Ernährung. Ernährung ist dran. Mit einer Schlachtplatte ist das Gewicht nicht zu halten. Es braucht mehr Vitamine und weniger Kalorien. Einfach Vollwertkost. Richtige Vollwertkost. Am besten morgens Körner, mittags Körner, abends Körner. Man muss nur aufpassen, dass man am Schluss nicht Kikriki schreit. Sehen Sie. Was ist denn heute eigentlich dran? Nichts gegen Bildung und Bewegung, gegen Erholung und Ernährung, aber etwas ganz anderes ist dran. Und das sagt diese Herbstkonferenz, da sagt dieses Thema, Begegnung ist dran. Die Begegnung, Begegnung nicht mit Buddha, der in der Lüneburger Heide dort von den Zellwänden herunterlächelte, nicht Begegnung mit Maharishi Mahesh Yogi, dem Mann mit der roten Rose, der selbst von unseren Landesregierungen empfangen wurde. Nicht Begegnung mit Allah, der immer mehr in seinen Bann schlägt. Nicht Begegnung mit Hare Krishna, der immer noch sein Unwesen unter jungen Menschen treibt, sondern Begegnung mit Jesus. Die Begegnung mit Jesus ist es wert. Alles andere bringt nichts, außer es bringt uns durcheinander. Die Begegnung mit Jesus ist es wert. Die Begegnung mit Jesus ist wertvoll. Die Begegnung mit Jesus ist deshalb voller Werte, weil sie neue Werte in unser Leben hineinbringt. Und das ist mein Wunsch für diese Stunde. Das ist mein Wunsch für diesen Tag, dass wir neue Werte, neue Koordinatensysteme auch in unser Glaubensleben bekommen. So wie bei dieser Begegnung des Petrus mit Jesus. Sie wird uns erzählt im Markus-Evangelium im 8. Kapitel. Und dort heißt es, und Jesus fing an, sie zu lehren, das war bei Caesarea Philippi, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und dann sprach ja Jesus: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was Hülfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Man schrieb das Jahr 1939. Ort der Handlung war Manhattan, dieses berühmte Handels- und Geldzentrum an der Ostküste Amerikas. Drüben am Kai stand das letzte Schiff, das noch vor dem Weltkrieg zurückfuhr nach Europa. Auf diesem Campus, diesem Universitätsgelände, stand ein Mann, 33-jährig, umringt von seinen Freunden, die wild gestikulierend auf ihn einredeten. Du kannst auf keinen Fall zurück nach Berlin. Dort ist die Gestapo. Dort wirst du bespitzelt. Dort wirst du verhaftet. Dort erleidest du den Tod. Und der andere sagte: Du musst hier bleiben. Hier hast du die Freiheit zur Lehre und zur Forschung. Und der Dritte sagte: Du kannst nach Rom oder nach London oder nach Paris, aber auf keinen Fall nach Berlin. Dieses Trommelfeuer von Argumenten ließ diesen Mann keineswegs unberührt. Er überlegte noch einmal: Hier die Freunde, dort die Feinde. Hier die Fesseln, dort die Freiheit. Hier das Leben, dort der Tod. Aber nach einigen Sekunden der Überlegung sagte er, übrigens war es Dietrich Bonhoeffer, der sagte: Ich kann nicht anders. Ich gehe nach Berlin. Und dann fuhr er, und dann wurde er bespitzelt, und dann wurde er verhaftet, und dann wurde er getötet. Und seither fragen sich viele: Warum eigentlich das? Warum dieser Leidensweg? Warum dieser Todesweg? Warum dieser Weg nach Berlin? Warum diese Lösung? Liebe Freunde, ich weiß, dass das nur ein ganz schwacher Vergleich ist zu dem unvergleichlichen Weg unseres Herrn Jesus Christus. Aber vielleicht kann er uns den Einstieg in unser Thema erleichtern. Man schrieb das Jahr 33, Ort der Handlung Caesarea Philippi, jener Tempelort, gut besuchte Tempelort an den galiläischen Jordanquellen. Drüben ging die Straße hinunter nach Jerusalem, und dort stand ein Mann, 33-jährig, auch umringt von seinen Freunden. Wild gestikulierend redete Petrus vor allem auf ihn ein. Du kannst nicht nach Jerusalem. Dort sind die Schriftgelehrten und Pharisäer. Dort wirst du getötet. Und du kannst hier bleiben. Hier hast du Freiheit zum Predigen und zum Lehren und zum Heilen. Du kannst nach Milet oder Smyrna. Du kannst überall hin, aber nicht nach Jerusalem. Dieses Trommelfeuer ist sicher an Jesus nicht abgelaufen, wie der Regen an der Ölhaut. Noch einmal mag er sich auch überlegt haben: Hier die Freiheit, dort die Fesseln. Hier die Freunde, dort die Feinde. Hier das Leben, dort der Tod. Aber nach kurzer Zeit der Überlegung sagte er: Ich kann nicht anders. Ich gehe nach Jerusalem. Und dann ging er, und dann wurde er verhaftet, und dann wurde er getötet. Und viele fragen sich: Warum dieser Gang nach Jerusalem? Warum diese Lösung?
Theologen reden heute davon, dass es dieses Kreuz eigentlich gar nicht bräuchte. Warum denn das Kreuz überhaupt? Warum das Kreuzweg? Warum diese Lösung? Liebe Freunde, dieser Markus gibt uns eine dreifache Antwort, die ich Ihnen weitergeben will. Es unterstreichen. Einmal, das ist der erste neue Wert in unserer Werteskala. Diese Lösung ist die Erlösung aus der Schuld. Diese Lösung ist die Erlösung aus der Schuld. Petrus wollte Macht. Er hatte das Kommando über einen Fischerkahn. Unter seinen Kumpanen ließ er manchmal ein paar Kraftsprüche ab. Und den Fischen gegenüber konnte er schon seine Muskeln zeigen. Aber eine Machtposition in unserem Sinne war das nun wahrlich nicht. Und deshalb sagte er, wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann habe ich Macht. Dann habe ich vielleicht Macht auch über meine Kameraden und wir könnten im Team bessere Fangquoten erzielen. Wenn ich Macht hätte, dann würde ich diese Zöllner unter die Knute nehmen und die Korruption auslöschen in unserem Land. Wenn ich Macht hätte, dann würde ich diese Römer aus dem Land jagen und wir hätten ein freies Land. Wenn ich Macht hätte, dann sehe es in unserem Land anders aus. So wie wir mickrigende Macht auch sagen. Wenn ich Macht in der Familie hätte, dann würden die Enkel anders spuren. Wenn ich Macht in der Verwandtschaft hätte, dann würde das Erbe anders verteilt. Und wenn ich Macht in unserem Volke hätte, dann würde nicht das Geld immer von unten nach oben fließen. Wenn ich Macht hätte, dann sähe es anders aus. Und wenn Jesus, der Mensch, der Sohn Gottes göttlicher Machtfülle ist, deshalb sagt Petrus ihm, Herr, bei dir laufen doch die Fäden zusammen. Bei dir bin ich auf der Seite der starken Bataillone. Bei dir bekomme ich Macht. Liebe Freunde, wenn Weltproblem Nummer eins die Macht wäre, dann in der Tat müssten wir uns nach einem starken Mann umschauen. Einer, der sich mit einer republikanischen Garde umgibt und der mit einer Politik der Stärke alle anderen in die Knie zwingt. Nun aber ist Weltproblem Nummer eins nicht die Macht. Das ist ein falscher Wert. Weltproblem Nummer eins ist nicht die Macht, sondern die Schuld. Weil Schuld in unseren Familien ist, deshalb lösen sich die Familienbande. Weil Schuld in unserem Volke ist, deshalb wird ungeborenes Leben dauernd getötet. Weil Schuld in unserer Welt ist, deshalb wird immer die Kriegsposaune geblasen. Weil Schuld in meinem Leben ist, deshalb sieht es so aus. Weil Schuld in meinem Leben ist. Sie kennen doch jene Szene dann in Jerusalem. Dort, wo diese mit der weißen Weste, diese schriftgelehrten Pharisäer, diese Frau vor ihn hinstellen, vor diesen von ihm ernannten Kadi, vor Jesus und sagen, Herr, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt. Ehebruch, darauf steht doch die Todesstrafe, oder nicht? Und dieser Herr schaut auf den Boden. Und als er wieder aufschaut, sagt er zu denen mit der weißen Weste, wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dann beugt er sich wieder. Und in diese Stille hinein hört man das Getrappel fortgehender Füße. Und als er aufschaut, da war nicht einer mehr. Da war keiner, der sich im Angesicht dieses Jesus ohne Flecken sah. Da war keiner, der vor diesem Herrn eine weiße Weste trug. Da war nicht einer, der ohne Sünde war. Ich frage heute Morgen in diesem Raum, bis in die letzte Reihe, ist ein einziger hierher gekommen, eine einzige, der sagen könnte, ich werfe den ersten Stein. Ich habe eine weiße Weste. In meinem Leben war alles recht und richtig. Können Sie an alles denken, ohne rot zu werden? Das ist doch die Auferstehung der Schuld, unsere unbewältigte Vergangenheit. Karl Heim, der große Professor aus Tübingen, hat wohl recht gehabt, wenn er sagte, Weltproblem Nummer eins ist die Schuld. Musil hat einen Roman geschrieben. Und in diesem Roman kommt eine Szene, die ich nicht mehr vergessen kann. Der Vater ist gestorben. Sohn und Tochter haben die Aufgabe, den Haushalt aufzulösen. Eine schwere Aufgabe, alle, die wissen, sie schon einmal gemacht haben. Und so kommen sie auch an den großen alten Schreibtisch des Vaters. Und dort legen sie die Bücher und Schriften weg und zufällig finden sie dort ein Geheimfach. Sie ziehen es auf und aus diesem Fach ergießen sich Bilder und Schriften und Ausschnitte aus dunklen Zeitungen. Der ganze Schmutz eines Lebens kommt ihnen entgegen. Und dann heißt es, angesichts dieses Faches erstarb ihre Liebe zu ihrem Vater. Nicht jeder hat seine Sachen im Schreibtisch versteckt, aber wir haben genug Fächer, auch in unserem Herzen und im Gewissen, wohin wir es gesteckt haben. Liebe Freunde, wenn das, was wir versteckt haben, unsere Kinder wüssten, wenn das unsere Frau wüsste, wenn das unsere Nachbarn wüssten, jeder hat sein Fach und auf dieses Fach zielt dieser Herr. Schuld ist an allem schuld. Das ist der Punkt. Schuld ist an allem schuld. Und weil dem so ist, deshalb brauchen wir keinen Kraftmeier, sondern wir brauchen einen Sündenbock. So wie im Alten Testament, auf den wir diesen ganzen Schutt unseres Lebens packen könnten. Und Jesus ist sich für diesen Drecksdingsch nicht so schade. Er hält den Buckel hin und er sagt, dein Dreck, da drauf. Deine Lüge, da drauf. Deine Undurchsichtigkeit, da drauf. Deine Betrügerei, da drauf. Alles drauf. Ich will's für dich tragen. Ich weiß, bis heute, ich kann es nicht fassen. Mit meinem Verstand ist es unfasslich. Aber Luther hat gesagt, es muss nicht gehen nach deinem Verstand, sondern über deinen Verstand. Senk dich in Unverstand, so gebe ich dir meinen Verstand. Er sagt, so geht's, so geht's. Die Lösung ist die Erlösung aus der Schuld. Gott sei Dank ging dieser Herr nach Jerusalem. Gott sei Dank. Der erste Wert im Wertesystem, den wir neu ernähren müssen. Der zweite Wert. Diese Lösung ist die Erlösung aus dem Leid. Diese Lösung ist die Erlösung aus dem Leid. Der Petrus, er wollte ja nicht nur Macht, er wollte ja Freude. Er wollte ja Freude, so wie wir alle. Dieser Job am See war ja nicht nur eitel Sonnenschein. Diese Fischerei war eine alte und arme Plackerei. Den großen Kuh hat er doch überhaupt nie gelandet. Immer nur kleine Fische, kleine Fische. Und in der Verwandtschaft war sicher auch nicht alles nur Honig. Schon damals gab es Schwiegereltern und Schwiegerkinder und Schwiegermütter. Einer sagte mir, die Liebe zu den Verwandten wächst proportional mit der Entfernung. Verstehen Sie? Und in dieser damaligen Welt gab es auch nicht nur Sonnenschein. Und deshalb sagte er sich, wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann habe ich die ganze Plackerei vom Halse. Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann kann mich meine Familie gern haben. Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann geht es von Gipfel zur letzten Höhe. So wie wir Gierigen nach Freude auch sagen, die wir immer wieder am Leid leiden. Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann habe ich den beruflichen Stress los. Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann habe ich all die Spannungen zu Hause nicht mehr. Und wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann habe ich den Höhenweg von Gipfel zu Gipfel. Und weil ja Jesus der Sohn himmlischer Freude ist, deshalb sagt ihm Petrus: Herr, bei dir bin ich doch richtig. Bei dir stimmt die Richtung. Bei dir komme ich zur endgültigen Freude. Wenn ich dir gehöre, dann bin ich high und happy. Liebe Freunde, mit diesem happy Christentum ist noch keiner ans Ziel gekommen. Mit diesem high Christentum ist noch keiner in den Himmel gekommen. Zu viele und gerade heute junge Menschen, die meinen, dass man mit Jesus eben nur happy werde, haben mit ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Und deshalb sagt Jesus in seltener Eindeutigkeit und in seltener Schärfe: Wer mir nachfolgen will, es wird keiner gezwungen. Wer mir nachfolgen will, es wird keiner geboxt. Wer mir nachfolgen will, es ist völlig freie Entscheidung. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Liebe Freunde, wir sind sehr verschieden. Wir sind Männer und Frauen. Wir sind große und kleine. Wir haben verschiedene Glaubenstraditionen. Wir haben verschiedene Gaben. Wir sind ganz verschiedene Menschen hier. Ein einziges verbindet uns, nämlich, dass jeder sein Kreuz hat, oder nicht? Dass jeder sein Kreuz hat. Und jeder hat sein Kreuz mit hier reingebracht. Es wäre sträflich zu behaupten: Ich habe kein Kreuz. Ich habe mein Kreuz. Und diese Kreuze sind aus verschiedenem Holz geschnitzt. Nur sind sie nach einem einzigen Maßstab gearbeitet, nämlich nach dem Maßstab von Römer 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, auch ihr Kreuz. Und weil dem so ist, deshalb kann ich mein Alterskreuz auf mich nehmen. Und weil dem so ist, deshalb können Sie Ihr Berufskreuz und Ihr Familienkreuz und Ihr Krankheitskreuz, deshalb können Sie auf sich nehmen. Alles muss zum Besten dienen. Und Franz von Sales hat jenen Satz geschrieben, den ich Ihnen gerne ins Stammbuch schreiben möchte, in dem es heißt: Gott hat dieses Kreuz, bevor er es dir schickte, mit seinen allwissenden Augen betrachtet, es durchdacht, mit seinem göttlichen Verstand geprüft, mit seiner neuen Gerechtigkeit, ob es einen Millimeter zu groß oder einen Millimeter zu schwer ist. Und er hat noch einmal auf deinen Mut geschaut, und so kommt schließlich dein Kreuz aus dem Himmel zu dir, als ein Gruß an dich, als ein Geschenk der barmherzigen Liebe. Haben Sie verstanden? Ihr Krankheitskreuz als ein Gruß des Himmels. Liebe Freunde, Kreuzträger nicht vor unserem Herrn her. Auch nicht links und rechts als Träger des Erlösungskreuzes neben ihm. Nein, nein, nein. Hinter ihm drein. Der Weg hinter Jesus drein ist ein Kreuzweg. Alles andere sind Illusionen. Die Lösung ist die Erlösung aus dem Leid. Weil ich neu Ja sagen kann zu meinem Kreuz im Leben. Aber auch dieses Dritte noch, liebe Freunde. Diese Lösung ist die Erlösung. Ist die Erlösung hin zum Heil. Die Erlösung hin zum Heil. Wenn Sie, Petrus, der wollte ja nicht nur Macht und Freude. Er wollte noch eins, und darin verstehen wir ihn, er wollte auch Sieg. Er wollte auch Sieg. Zu viele Rückschläge hat er erlebt, zu viele Niederlagen, zu viele Dinge, die ihn niedergedrückt haben, so wie sie auch. Immer wieder diese Rückschläge, immer wieder diese Pleiten, mit denen wir fertig werden müssen. Und deshalb sagte er sich: Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann gehöre ich aufs Treppchen. Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann gehöre ich zur Siegermannschaft. Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann werde ich Weltmeister. So wie wir Gierige nach Sieg auch sagen, wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann habe ich meine Verliererrolle abgegeben. Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann gehöre ich zu seiner Siegermannschaft. Wenn ich ihm gehöre, dann gehört auch mir dieser Weltpokal. Und deshalb sagt Petrus zu ihm, Herr, bei dir wird doch gejubelt, gefestet, gefeiert, so wie ich es heute immer wieder höre. Herr, bei dir wird doch gejubelt, gefestet, gefeiert. Liebe Freunde, das ist wahr. Nur, der Zeitpunkt ist falsch. Der Zeitpunkt ist falsch. Gefeiert wird erst nach diesem Leben. Gefeiert wird erst vor dem Throne Gottes. Gefeiert wird erst im Kreis der erlösten Gemeinde. Das Halleluja ist dem Himmel vorbehalten. Solange wir auf dieser Erde gehen, müssen wir das Kyrie Eleison singen. Herr, erbarme dich. Gemeinde Jesu ist Kreuzgemeinde oder sie ist nicht. Oder sie ist nicht. Und deshalb, wer einmal Sieger mit der Krone werden will, der werde heute Nachfolger mit dem Kreuz. Dazu lade ich Sie ein. Zum Nachfolger und zur Nachfolgerin, die ihr Kreuz auf sich nimmt und sich freut auf den Tag, wo wir vor dem Throne Gottes miteinander das große Halleluja singen werden. Ein letztes Bild. Vor einem Felsenriff ist ein armes, kleines Fischerdorf. Und dort gehen diese Leute ihrem harten und armen Gewerbe nach. Und wenn in diesem Ort, wenn dort ein dunkles Wetterwolken aufziehen, wenn es immer dunkler wird, wenn die Stürme blasen und dann, wenn giftgrüne Wellen die Boote schaukeln lassen, dann ist etwas Eigenartiges zu beobachten. Dann sieht man, wie diese Männer schnell zu ihren Booten laufen, sich hineinsetzen, aber nicht um sie Fässer zu verteuen, sondern um sie loszumachen, um zu rudern und hinauszufahren auf die offene See. Warum? Dieses Wetter würde die Boote gegen die Felswand drücken. Dort würden sie jämmerlich zerschmettert. Nur die offene See bietet die Chance des Überlebens. Daran muss ich denken, liebe Freunde, wenn dunkle Wolken in unserem Leben aufziehen und dunkle Wolken ziehen über dieser Welt auf, wenn Stürme immer gewaltiger blasen, wenn Wellen unser Lebensboot gefährlich schaukeln lassen, dann machen wir uns doch bitte nicht fest in irgendeinem Hafen dieser Welt. Dort gehen wir zugrunde. Es kommt alles darauf an, sich loszuknoten, sich loszumachen, sich zu lösen von seinem Geld, von seinem Besitz, von seiner Familie, sich zu lösen und hinauszufahren in die offene Zukunft Gottes. Dort ist die Chance. Jesu Kurs bringt uns dorthin, wo wir einmal, wo der Blinde es erkennen wird, Gott und sein Sohn Jesus Christus, der Wert, für den sich zu leben lohnte. Amen.
Liebe mir nicht aufgedrängt und standst du vor mir, wie ein guter Freund, der seine Hand ausstreckt und mit mir herzlich lacht. Wie kann ich jemals deine Art begreifen? Du hast die Macht, doch Thank you.